NDR Info. Themen des Tages.
Katholikentag endet mit Aufrufen zu mehr Miteinander. UNICEF sieht Mängel bei Wohlbefinden von Kindern in Deutschland. WHO ruft wegen Ebola im Kongo internationalen Gesundheitsnotstand aus. Ermittlungen in Modena nach Autofahrt in Menschenmenge. Wir schauen auch nochmal auf den ESC und auf den letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Mit Appellen gegen Krieg, Antisemitismus und gesellschaftliche Spaltung ist heute in Würzburg der Deutsche Katholikentag zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 74.000 Menschen an Gottesdiensten, Diskussionen und Kulturveranstaltungen teil. Christoph Wölfel mit einer Bilanz.
In der Würzburger Posthalle läuft ein Gassenhauer kirchlichen Liedguts. Die rund 1200 Menschen sind textsicher und der Text, der passt zu dem großen Thema dieses Katholikentags in Würzburg. Hab Mut, steh auf. Über das aus dem Markus-Evangelium entnommene Bibelwort sprechen an diesem Samstagmorgen um 9:30 der Würzburger Bischof Franz Jung und die Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Sie spricht von der Furcht vieler Menschen, die sie derzeit spüre.
Und gleichzeitig ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Furcht in Ohnmacht mündet. Mich von der Welt abzuwenden, mich zurückzuziehen und nichts mehr zu hören, weder die Not der anderen noch die Welt um mich herum.
Nicht in Ohnmacht verfallen, sondern aufstehen und die Stimme erheben. Gemeinsam für etwas eintreten, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt etwa. Nicht resignieren, das wird oft bei diesem Katholikentag in Würzburg gepredigt, wenn es darum geht, für die Demokratie einzustehen. Angefangen bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz bis hin zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Heiner Wilmer.
Wenn noch die Demokratie wichtig ist, geht in die Partei.
Es sind sehr politische 5 Tage in Würzburg. Das ist nicht nur bei den Podien zu spüren, sondern auch, wenn man den Gesprächen der mehreren 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lauscht. Die Veranstalter, das Bistum Würzburg und die oberste Laienvertretung in Deutschland, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, sehen sich bestätigt. Deren Präsidentin Irmel Stetter-Karp sagt:
Ich habe den Eindruck, wir haben einen Nerv getroffen.
In Würzburg zeigt sich eine katholische Kirche, die sich selbstbewusst einmischt in die gesellschaftlichen Debatten. Manch einer sieht da gerade angesichts des Mitgliederschwunds und Vertrauensverlustes eine Chance. Mit Blick auf die deutliche Abgrenzung der deutschen Bischöfe in Richtung AfD vor gut 2 Jahren findet der Münchner Kardinal Reinhard Marx:
Da spürt man, ja, die Leute möchten eine klare Position hören. We are back und wir müssen unseren Beitrag leisten. Und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, wie viele wir sind. Die Frage ist, sind wir da? Haben wir etwas zu sagen? Sind wir gut drauf?
Doch in Würzburg erfolgt auch der kritische Blick nach innen. Das Thema sexualisierte Gewalt bewegt immer noch viele und noch immer sind Betroffene nicht zufrieden mit der Aufarbeitung. Und die Reformdebatte Synodaler Weg erfährt in Würzburg einen Rückschlag. Noch immer hat der Vatikan eine Fortsetzung nicht ermöglicht. Bei katholischen Laien wächst die Sorge vor einem weiteren Stoppschild aus Rom. Bischofskonferenzvorsitzender Wilmer versucht zu beruhigen.
Das geht schon voran. Aber es braucht etwas Zeit. Aber das ist ein Klassiker bei diesen Vorgängen. Da würde ich jetzt sagen, das ist nicht irgendwie, da kommen die Deutschen und gehen mal auf die Bremse. Also das darf man aus meiner Sicht so nicht interpretieren.
Doch auf diesem Katholikentag ist vielen Besucherinnen und Besuchern noch etwas anderes wichtig. Das Gemeinschaftsgefühl, wie eine Umfrage bei den Menschen in der Würzburger Posthalle zeigt.
Wenn man hier durch die Straßen läuft, sieht man ja ganz viele Leute, die hier am Katholikentag dran teilnehmen.
Das sind für mich 5 Tage Auszeit, in denen ich ganz viele Impulse mitnehme.
Also hier hat man das Gefühl, dass man nicht alleine ist.
Diese Selbstvergewisserung in einer kleiner werdenden Kirche, aber auch deren nicht leiser werdende Stimme für die Demokratie, das hat den Würzburger Katholikentag ausgemacht.
In einer internationalen Vergleichsstudie von UNICEF zum Wohlbefinden von Kindern, da landet Deutschland weit hinten. Andere Länder zeigen laut Studie, wie es besser geht, auch deutlich ärmere. Darüber reden wollen wir mit dem Geschäftsführer von UNICEF, Christian Schneider. Wohlbefinden, was heißt das? Was hat die Studie verglichen?
Ja, UNICEF ist sehr daran gelegen, die Situation von Kindern eben etwas breiter, etwas umfassender nachzuzeichnen. Wir wollen nicht nur zum Beispiel auf das Thema wirtschaftliche Armut schauen, sondern verstehen, wie geht es Kindern im Ländervergleich der Industrieländer. von Faktoren wie Einkommensarmut über Aspekte kindlicher Gesundheit bis hin zu den Kompetenzen, die sie erwerben im Laufe ihrer Kindheit, um dann eben zu sehen, was leisten einzelne Industrienationen eigentlich, um Kindheit insgesamt für Kinder in ihrem Land besser zu machen.
Deutschland gilt ja immer noch als ein vergleichsweise wohlhabendes Land, erreicht aber nur unteres Mittelfeld in dieser Studie. Wie genau erklärt sich das?
Ja, wir sehen, dass Deutschland eigentlich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Im Ländervergleich der 37 Nationen, für die vergleichbare Daten vorliegen, sehen wir, dass eine kleine Gruppe von Ländern, denen es wirtschaftlich auch ganz gut geht, würde ich sagen, wie die Niederlande, Dänemark, aber auch Frankreich, Portugal und die Schweiz, wo die wirtschaftlichen Indikatoren sicher nicht hervorragend sind, sie insgesamt mit Blick auf das kindliche Wohlbefinden besser abschneiden, während Deutschland jetzt schon zum zweiten Mal nach der Studie im vergangenen Jahr im unteren Mittelfeld sich befindet. Und das besorgt uns bei UNICEF ganz besonders, einfach nicht vorangeht, sich die Dinge nicht zum Guten entwickeln. Wir stellen fest, dass die Kinderarmutsquote in Deutschland mit etwa 15% der Kinder immer noch hoch ist. Dahinter steckt ja eine Zahl von mindestens 1 Million Kinder, denen es an ganz wesentlichen Dingen für ein gutes Aufwachsen fehlt, am schulischen Arbeitsplatz zu Hause, am zweiten Paar Schuhe, an der Teilhabe zum Beispiel an Freizeit- und Sportaktivitäten mit Freundinnen und Freunden. Also ganz wesentliche Dinge, um sich als Kind in Deutschland wohlzufühlen. Und das schaffen andere Länder offenbar besser, auch eine ganze Reihe von Ländern wie Slowenien, Rumänien, Spanien, wo es wirtschaftlich nicht unbedingt rosiger aussieht als in Deutschland bei allen Problemen, die unsere Wirtschaft gerade hat.
Was genau machen denn diese Länder, die Sie gerade angesprochen haben, Rumänien zum Beispiel, das auf Platz 9 liegt, oder auch Ungarn und die Slowakei, die vor Deutschland liegen, was machen die besser?
Es gibt nicht das eine Rezept, um kindliches Wohlbefinden von jetzt auf gleich wirklich zu einer besseren Entwicklung zu führen. Wir sehen aber, dass in einigen der Länder bei einigen Aspekten es eben besser läuft. In Rumänien zum Beispiel zeigen die Indikatoren, dass die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen offenbar besser abschneidet. Wir sehen, dass in einem Land wie Irland über mehrere Aspekte von Kindheit, von der körperlichen Gesundheit bis hin zu den Kompetenzen, die sie in der Schule erwerben, die Dinge für Kinder besser laufen. Also es ist schwer, in der Bevölkerung und auch in der Größe sehr unterschiedliche Länder unmittelbar zu vergleichen. Wir sehen aber, dass es einigen eben zum Beispiel mit Blick auf die Kinderarmut, mit Blick auf die Bildungskompetenzen und die Förderung in der Schule insgesamt oder mit Blick auf die mentale Gesundheit doch besser gelingt. Ganz im Kern sehen wir bei UNICEF, und das ist ja auch im Mittelpunkt unserer Studie, dass da, wo große Ungleichheiten im Einkommen der Bevölkerung zu verzeichnen sind, und auch da hat sich Deutschland eher in die falsche Richtung entwickelt, einige Länder eben mit gezielten Programmen für besonders benachteiligte Kinder und Familien ganz große Fortschritte bewirken.
Fehlende Bildungsgerechtigkeit, die wird hierzulande immer wieder angeprangert, gefolgt von politischen Beteuerungen, dass sich das ändern müsse. Auch die UNICEF-Studie schlägt ja Alarm. Nur 60% der 15-Jährigen hierzulande erreichen die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Liefert die Studie auch dafür Erklärungen?
Na, was mich zunächst aus Sicht von UNICEF noch mehr besorgt, als dass nur 2/3 der 15-Jährigen hier die grundlegenden Kompetenzen erreichen, sind die ganz dramatischen Unterschiede zwischen den Kindern aus der besonders benachteiligten Gruppe der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und denen, die eher zu privilegierteren, wohlhabenderen Haushalten gehören. Denn da liegen wir bei einer wirklich erschreckenden Zahl von nur 46% bei den eher benachteiligten Schülerinnen und Schülern. 46%, die nur die ganz grundlegenden Kompetenzen im Lesen und Rechnen erreichen, während es in den etwas besser gestellten Haushalten bis zu 90% sind. Das heißt, wir haben hier einen ganz klaren Indikator, dass zum Beispiel Programme wie das Startchancenprogramm in Deutschland, das gut begonnen hat, möglichst ausgeweitet werden sollten, um eben diese Kinder noch stärker zu erreichen und über Jahre eben gezielt zu fördern.
Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. Wegen eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo hat die WHO eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Damit will sie unter anderem Kongos Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren. Es handele sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm, stellte die WHO klar. Karin Bentsch über den aktuellen Stand.
Weinende Frauen vor einem Krankenhaus in Bunia, der Provinzhauptstadt der betroffenen Region in der Demokratischen Republik Kongo. Ein kranker Mann wird eingeliefert, der Verdacht Ebola. Das Krankenhaus bereitet sich auf mehr Fälle vor. Im Labor analysieren Mitarbeiter Blutproben. Ein Raum wird als Notaufnahme für Ebola-Verdachtsfälle eingerichtet, sagt Arzt Ruben Dedia-Denyo.
Wir prüfen gerade verschiedene Optionen, wie wir infizierte Patienten unterbringen können. Wir bereiten uns auch auf ein Triage-Verfahren vor, damit wir die Behandlungen der Patienten koordinieren können.
Jetzt geht es darum, dass die betroffenen Länder alles tun, um den Ebola-Ausbruch einzudämmen, erklärt Roger Kamba Mulamba, Gesundheitsminister der Demokratischen Republik Kongo. Es handelt sich um Ebola, aber um eine seltenere Variante, den sogenannten Bundibugyo-Stamm. Diese Ebola-Variante ist schon in Uganda aufgetreten und vor einigen Jahren auch bei uns. Auch diese seltenere Ebola-Variante sei sehr gefährlich. Etwa die Hälfte aller Infizierten sterbe daran. Die betroffene Region Ituri liegt in der Demokratischen Republik Kongo, nahe der Grenze zum Nachbarland Uganda. Auch hier gibt es bereits einen ersten Ebola-Toten. Hinzu kommt, dass die Region zum Teil sehr abgeschieden ist. Dort gibt es dichten Regenwald, kaum ausgebaute Straßen, sagt Marie-Roseline Belisaire, Notfallregionaldirektorin der WHO für Afrika. Es ist schwierig, den Ausbruch einzudämmen, weil es kompliziert ist, an die Menschen in dieser Region heranzukommen. Es gibt dort Kämpfe zwischen Rebellengruppen und deshalb flüchten viele Menschen oder werden vertrieben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt eine internationale Notlage ausgerufen. Es ist die zweithöchste Stufe. Die Kriterien für eine Pandemie, also die höchste Alarmstufe, erfülle der Ausbruch bislang aber nicht. Medizinische Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation sind bereits in der Region angekommen. Sie sollen helfen, den Ebola-Ausbruch zu bekämpfen.
Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU sieht für Deutschland keinen Handlungsbedarf.
Also es ist jetzt die eine Warnstufe durch die WHO ausgerufen worden, der internationale Gesundheitsnotstand, vor allem um vor Ort jetzt schnell tätig werden zu können. Dort hätte ein großes Nationalfest angestanden mit bis zu 2 Millionen Menschen vor Ort. Und da wollte man zuvorkommen, gegenüber der Bevölkerung kommunizieren, auch gewisse Maßnahmen besser rechtfertigen können. Und deswegen wurde jetzt schnell auch dieser Notstand ausgerufen. Es ist tatsächlich ein Virusstamm, für den es noch keine antivirale Therapie oder keinen Impfstoff gibt. Insofern ist es auch gut, da schnell gehandelt zu haben. Aber es hat jetzt keinerlei Auswirkungen auf Deutschland. Und dass wir jetzt weitere Warnstufen bekommen bis hin zu einer Pandemie, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Gesundheitsministerin Warken im ARD-Bericht aus Berlin. Schock in der norditalienischen Stadt Modena. Mit hoher Geschwindigkeit war gestern Nachmittag ein Mann mit seinem Auto mitten im historischen Zentrum in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. 8 Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer. Die Ermittlungen laufen. Vor allem geht es um das Motiv des Täters, berichtet Italien-Korrespondentin Bettina Weitz.
Die zerborstene Schaufensterscheibe. Sonst ist am Tatort in Modena nichts mehr von dem Blutbad zu sehen, das ein Autofahrer angerichtet hat. Das berichten italienische Medien. Die Schwester eines der 8 Verletzten sagte dem italienischen Fernsehen über ihren Bruder:
Molto lucido, molto vigile.
Er ist hellwach. Er hat gesehen, wie die Menschen in die Luft und auf die Straße geschleudert wurden. Es war am helllichten Nachmittag, mitten in der belebten Altstadt von Modena. Ein Mann raste mit seinem hellgrauen Kleinwagen offenbar gezielt gegen Passanten. Erst in der Schaufensterscheibe eines Geschäftes endete seine Fahrt. Dabei drückte er 2 Frauen so stark gegen das Glas, dass ihnen später die Beine ganz bzw. teilweise amputiert werden mussten. Die beiden waren als Touristinnen gekommen, eine aus Deutschland, eine aus Polen. Sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Täter kurz darauf fest. Der Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti, trat noch am Abend vor die Kameras und sagte über ihn:
Quello che si sa.
Bekannt ist, dass dies ein Italiener war, der 1995 in Bergamo geboren wurde. Er ist maghrebinischer Herkunft und lebte seit Jahren in unserer Provinz. Wir wissen, dass er 3 Jahre studiert und einen Abschluss in Betriebswirtschaft hat und derzeit arbeitslos ist und dass er im Alter zwischen 22 und 24 Jahren auch in unseren psychiatrischen Zentren behandelt wurde, weil er Probleme mit einer schizoiden Krankheit hatte. Ausländische Herkunft. Das erhitzte sofort die Gemüter in der ohnehin aufgeregten migrationspolitischen Debatte Italiens. Doch Modenas Bürgermeister wies auf die 4 Passanten hin, die sich dem Autoangreifer beim Versuch zu fliehen mutig entgegengestellt hatten. Und das, obwohl der Mann dabei mit dem Messer auf sie einstach.
Di questi 4 cittadini, 2 sono di origini straniere, sono egiziani.
Von diesen 4 Bürgern sind 2 aus dem Ausland. Sie sind Ägypter. Das zeigt, dass wir nicht wie bei mancher Hetze in den sozialen Netzwerken Unterschiede zwischen Ausländern und anderen machen müssen. Es gibt Ausländer und Ausländer. In diesem Fall gab es auch Ausländer, die zusammen mit anderen Italienern aus Modena den Mut hatten, klar einzugreifen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsidentin Meloni besuchten die Verletzten in Krankenhäusern von Modena und dem nahen Bologna, um ihnen ihre Anteilnahme auszusprechen. Dabei wandte sich auch Mattarella ausdrücklich an einen der Passanten, die den Autoangreifer aufgehalten hatten. Und er dankte dem medizinischen Personal. Dieser Vorfall hat in unserem ganzen Land für große Aufregung gesorgt. Und daher ist die Dankbarkeit euch gegenüber im Moment besonders groß. Aber ich weiß sehr wohl, dass das immer so ist. Nun arbeiten die Ermittler mit Hochdruck daran, das Motiv des Täters herauszufinden. Denn das ist weiter unklar. Der 31-Jährige befindet sich im Gefängnis in Modena und die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Körperverletzungen mit Gebrauch von Waffen sowie Strage vor, also ein Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit, bei dem Menschenleben gefährdet werden. Das kann in Italien mit Haft zwischen 15 Jahren und lebenslänglich bestraft werden.
In Wien ist nach langen Debatten um die Teilnahme Israels und die Boykottreaktion mehrerer Länder der Eurovision Song Contest zu Ende gegangen. Der israelische Kandidat Noam Betan konnte mit seinem Song und seinem Auftritt Jury und Publikum überzeugen, kam sogar auf Platz 2. Auf Platz 1 erstmals beim ESC Bulgarien. Oliver Schosch.
Es war ein sensationeller Sieg für Dara aus Bulgarien mit riesigem Abstand. Sie holte 516 Punkte, 173 Punkte mehr als der zweitplatzierte Noam Betan aus Israel. Bulgarien bekam sowohl die meisten Jurystimmen als auch die meisten Publikumsstimmen. Im kommenden Jahr findet der Eurovision Song Contest also zum allerersten Mal in Bulgarien statt. Dara hat mit dem Balkan-Disco-Kracher Banga Ranga einen wahren Trend im Internet ausgelöst. Beim ESC wurde sie jedoch immer eher zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Platz 3 holte auch überraschend Rumänien mit Alexandra Capitanescu und der Metal-Operngesangnummer Choke Me. Der große Favorit Finnland landete nur auf Platz 6. Sehr enttäuschend verlief der Abend auch für Deutschland und Sarah Engels. Sie erreichte mit 12 Punkten nur Platz 23 und wurde Drittletzte. Die Punkte für Deutschland kamen alle von der Jury. Vom Publikum in den verschiedenen Ländern gab es nichts. Dabei war der Auftritt von Sarah Engels souverän. Nur ihr Lied Fire wurde immer wieder als eine zu gewöhnliche Popnummer bezeichnet.
Platz 1 für einen gänzlich unpolitischen Beitrag. Gut so, findet ESC-Reporter Daniel Kähler in seinem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Es war eine große Party, aber die Debatte, ob Israel in diesem Eurovision Song Contest vertreten sein sollte oder nicht, sie hat den ESC überschattet. Und das liegt auch an den Organisatoren und der jüngsten ESC-Geschichte. Schlechte Kommunikation, lange Entscheidungsprozesse. Der ESC wurde zeitweise zur politisch-bürokratischen Hängepartie. Warum Israel teilnehmen darf und andere Länder nicht? Dafür mag es gute Gründe geben. Die Organisatoren von der Europäischen Rundfunkunion haben diese Entscheidung aber nicht so erklärt, dass sie für alle nachvollziehbar waren. Auch deshalb kochten die Emotionen in den vergangenen Jahren seit dem ESC 2024 hoch. So hoch, dass 5 Länder in diesem Jahr aus Protest gegen Israel ausgestiegen sind. Das spanische Fernsehen, ein wichtiger Geldgeber für die Show, schickte weder einen Song nach Wien noch übertrug es die Sendung. Ganz nach politischer Linie der spanischen Ministerpräsidenten übrigens. Für mögliche aufflammende Konflikte mit bestimmten Teilnehmerländern, wie im Fall Israels, müssen die ESC-Organisatoren schneller einen Umgang finden, anstelle erst langsam und nach ihre Entscheidungen zu kommunizieren. Denn, ja, der ESC braucht Reformen. Die neuen Regeln sind schon mal ein guter Schritt dafür. Die Fachjurys haben wieder mehr Gewicht, jüngere Menschen sind darin stärker repräsentiert und die Publikumsabstimmung wurde verändert. Man kann nur noch 10-mal pro Person abstimmen, nicht mehr 20-mal wie bisher. Das soll die Ergebnisse weniger verzerren, weniger anfällig machen für Kampagnen. Mehr mutige Schritte in diese Richtung wären gut. Und auch eine gute Nachricht: Die internationale Fan-Community ist dem Wettbewerb zurzeit noch treu. Das zeigen gute Einschaltquoten und Fans, die aus aller Welt nach Wien gereist sind. Und dass von Sängerin Dara aus Bulgarien ein Song gewinnt, der besonders die junge Generation anspricht, demonstriert, dass der Wettbewerb zukunftsfähig ist und mit der Zeit geht. Viele hier in Wien wünschen sich diese Woche aber, dass es keine so aufgeheizten Debatten mehr gibt, dass es klare und gut kommunizierte Regeln gibt, welches Land beim ESC vertreten sein darf und welches nicht. Die Fans wollen verstehen, warum beispielsweise Russland und Belarus nicht dabei sein dürfen und weshalb aus Sicht der Veranstalter nichts gegen eine Teilnahme Israels spricht. Und warum zum Beispiel Aserbaidschan am Wettbewerb teilnehmen kann. Dort ist die Pressefreiheit unter Druck, ein hohes Gut, eigentlich auch für die Europäische Rundfunkunion. Es gibt also noch viel zu tun für die Verantwortlichen beim ESC. Da steht der Südwestrundfunk, der in Deutschland in diesem Jahr zum ersten Mal einen Song für den ESC auswählen sollte, vor vergleichsweise kleinen Herausforderungen, damit das Ergebnis im kommenden Jahr besser wird als der Platz 23 von Sarah Engels und das Publikum weiterhin mitfiebert. Auch Wien hat es wieder gezeigt. Der ESC ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte mit großem Wert für die europäische Popkultur und das europäische Gemeinschaftsgefühl.
Die Meinung von ESC-Reporter Daniel Kähler. Und damit zum Sport. Stephanie Lavois ist bei mir im Studio und präsentiert nun die Auf- und Absteiger der zweiten Fußball-Bundesliga.
Fangen wir an mit dem Team, das nicht dazu zählt, Hannover 96. Den Niedersachsen ist zum Ende der Saison die Puste ausgegangen. Moritz Knorr war beim Unentschieden gegen Nürnberg dabei.
Raus mit Applaus. So könnte man diesen letzten Spieltag aus Sicht von Hannover 96 beschreiben. Die Hannoveraner verspielen den Relegationsplatz 3 durch ein 3:3 Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg. Trotzdem holt sich Hannover nach dem Abpfiff noch einmal großen Applaus von den eigenen Fans ab für eine Saison, die am Ende nicht zu 2 Bonusspielen reicht, weil Hannover wieder mal eine Führung verspielt zum 10. Mal in dieser Saison. Vorne viele Möglichkeiten vergeben, hinten in der zweiten Halbzeit mit einigen Löchern. Und damit bleibt Hannover 96 auch in der kommenden Saison Zweitligist.
Willkommen im Fußball-Oberhaus heißt es stattdessen für Elversberg nach dem 3:0 gegen Münster. Schalke stand ja bereits als Aufsteiger fest und gewann mit 1:0 gegen Braunschweig. Die Eintracht ist als Tabellen-15. Gerettet. Auf Platz 3 Paderborn. Die SC bestreitet somit die Relegation gegen Wolfsburg. Abgestiegen sind Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster. Die weiteren Ergebnisse und das Tableau finden Sie auf sportschau.de. Bei der Eishockey-WM in Zürich trifft das deutsche Team in seinem zweiten Gruppenspiel auf Lettland. Die Bilanz gegen die Letten ist zwar positiv, die letzte Begegnung im Februar bei Olympia konnte Lettland allerdings für sich entscheiden. Burkhard Hupe ist unser Eishockey-Experte. Burkhard, siehst du Lettland demzufolge im Vorteil?
Naja, es ist natürlich immer schwierig, Nationalmannschaften miteinander zu vergleichen, also das deutsche Olympiateam und den aktuellen WM-Kader, weil es anders als im Fußball dann doch eine ziemlich große Fluktuation im Eishockey gibt. Das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel in Nordamerika eben noch die Playoffs um den Stanley Cup laufen. Und diese Aussage gilt natürlich auch für die Letten. Nur 9 Olympiateilnehmer spielen auch in Zürich für Lettland. Bei den Deutschen sind es immerhin 12. Es waren immer sehr knappe und sehr umkämpfte Spiele, nichts für Ästheten, aber Arbeiterhockey pur haben die Letten auch gestern Abend gezeigt, als sie die favorisierten Gastgeber aus der Schweiz mal so richtig gefordert haben. Die Letten haben dann trotzdem mit 2:4 verloren, aber sie waren deutlich besser und aktiver als beispielsweise die Deutschen bei ihrer Niederlage gegen Finnland. Aber es steht eben auch fest, dass die Letten in diesem Spiel sehr viel Kraft gelassen haben. Kraft, die ihnen womöglich heute Abend dann fehlen wird.
Das erste Bulli gibt es um 20.20 Uhr. Sie sind das Nonplusultra im Männerhandball, die Dänen. In Köln bestritt das DHB-Team sein zweites Testspiel gegen den nordischen Nachbarn. Am Freitag hatte es in Kopenhagen deutlich verloren. Beim 29:31 sah das heute enger aus, allerdings gegen eine dänische B-Auswahl. Maxim Steinbeck.
Von Beginn an boten beide Mannschaften in der Köln Arena ein Offensivfeuerwerk. 7:7 stand es nach 8, 13:13 nach 23 Minuten. Alfred Gislasons Team hielt mit den Dänen mit, steckte Rückschläge weg und vor allem wieder einmal Andreas Wolf glänzte im deutschen Tor mit 11 Paraden in den ersten 30 Minuten. Mit einem 16:17 aus deutscher Sicht ging es so in die Halbzeitpause. Die Dänen, bei denen Coach Nikolai Jakobsen einige Stammspieler, unter anderem Welthandballer Matthias Gitzel, schonte, kamen dann besser aus der Kabine und legten angeführt vom starken Simon Pytlick zum 22:18 vor. 4 Tore in Folge von Kreisläufer Justus Fischer brachten Deutschland aber wieder heran und so warf Juri Knorr kurze Zeit später das deutsche Team sogar zur 26:25 Führung. Diese hielt aber nicht bis zum Abpfiff, auch weil der eingewechselte Emil Niesen im dänischen Tor zum Ende hin die entscheidenden Bälle hielt.
Maxim Steinberg war das. Im kommenden Jahr findet im Januar in Köln übrigens das WM-Finale statt.
Ja, danke an Stephanie Lavois. Das waren die Themen des Tages heute mit Ulrike Heckmann. Die Sendung gibt's auch als Podcast zu finden, unter anderem bei ARD Sounds.